Was sagt ein Mann, der erst Mitglied der AfD war, heute ein Verbot der AfD fordert und auf den ersten Blick die Seiten gewechselt hat? Was berichtet jemand, der all das in sich vereint? Wir haben mit so jemandem gesprochen.
Ab jetzt gibt es für die Antifa keine ruhige Minute mehr. Wir packen den Teufel bei den Hörnern und ziehen ihm die Zähne raus.
Ein kurzes Wort vorab. Wir haben uns gefragt, ob wir diese Folge so machen sollen, ob es richtig ist, jemandem Raum zu geben, der sich selbst so widersprüchlich inszeniert und dabei immer wieder rote Linien überschreitet. Durch radikale Rhetorik, Menschen- und demokratiefeindliche Aussagen und durch Verschwörungsmythen und unbelegte Behauptungen. Wir haben uns entschieden, ja, weil es wichtig ist, dieses Phänomen journalistisch einzuordnen. Mechanismen sichtbar zu machen und weil das Beispiel dieser Person zeigt, was passiert, wenn Grenzen verschwimmen. Wenn es schwer wird zu erkennen, wo normale Meinungen aufhören und extreme Ansichten beginnen. Das ist Folge 2, der Grenzgänger. Von Radikal Viral, was die Extreme eint. Falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, fang am besten da an.
An alle, die noch nicht mitbekommen haben, dass ich die Partei verlassen habe, ich bin kein Teil mehr der Alternativen für Deutschland und das ist auch gut so. Ich habe es lange ausgeblendet, ich habe lange das Ganze irgendwo mitgetragen. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum, ob ich es nicht sehen wollte, ob ich es nicht anerkennen wollte, ob ich es nicht wahrhaben wollte.
Das ist Ferhat Zentürk, selbsternannter Influencer-Aktivist. Um ihn und um das, was er online und im echten Leben tut, soll es in dieser Folge gehen. Meine Kollegin Elena Blüm hat sich mit ihm beschäftigt. Hey Elena, du hast dich intensiv mit seinem Lebensweg beschäftigt, seine zahlreichen Auftritte in der digitalen Welt angeschaut und ihn auch selber gesprochen. Aber warum denn überhaupt?
Also, Ferhat Zentürk lässt sich ziemlich schwer in einem Satz zusammenfassen. In ihm finden sich ziemlich viele Widersprüche. Er hat auf der einen Seite migrantischen Hintergrund, ist aber selbst auf Nazi-Demos mitgelaufen, hat diese sogar mitorganisiert und war zusätzlich auch noch Mitglied und stark vernetzt in der AfD. Dann gab es wiederum ein Ausschlussverfahren gegen ihn. Anscheinend wollte er sich nicht rausschmeißen lassen und ist dann selbst ausgetreten. Jetzt läuft er immer noch auf Demos mit, aber nicht mehr auf rechten, sondern auf Palästina-Demos. Und all das dokumentiert er auf Social Media.
Okay, das klingt auf den ersten Blick irgendwie ganz schön verwirrend, ehrlich gesagt. Lass uns da doch gerne mal genauer hinschauen. Wie bist du denn überhaupt auf Ferhat Zentürk aufmerksam geworden und wer ist das eigentlich?
Also auf Ferhat Zentürk bin ich über einen Kollegen gestoßen, der in Berlin auf Demonstrationen im demokratiefeindlichen Spektrum unterwegs ist. Der hat mir von ihm erzählt, da war ich gerade mitten in der Recherche für unseren Podcast. Zentürk kommt aus Aachen, ist 31 Jahre alt, ist auf Instagram, YouTube und TikTok aktiv. Er hat sogar eine eigene Telegram-Gruppe, benannt nach ihm selbst. Hat auf allen Plattformen mehrere tausende Follower, spricht über seine politische Meinung, über sich selbst und über seinen Blick auf die Welt.
Aber das machen ja viele andere Influencer auch, oder? Ich meine, es gibt mittlerweile doch eine ganze Menge an Creatern, die politischen Content machen. Das ist doch eigentlich nichts Neues.
Ja, das stimmt. Aber es gibt dann doch einen kleinen Unterschied. Er hat scheinbar die Seiten gewechselt.
Ich sehe, dass diese Partei maximal mittlerweile gegen Ausländer hetzt, dass sie gegen Muslime hetzt und zwar in einem sehr großen, starken Umfang. Aber es ist nun mal Fakt, dass das Ganze so ist. Die letzten Tage und Wochen haben mir gezeigt, dass diese Partei absolut den demokratischen Werten nicht mehr entspricht.
Okay, Elena, das musst du uns jetzt aber doch noch mal genauer erklären. Was heißt das denn jetzt genau, dass er scheinbar die Seiten gewechselt hat? Um was geht es?
Also das Video, von dem wir hier gerade Ausschnitte gehört haben, das heißt Abrechnung mit der AfD. Das hat er erst März dieses Jahres veröffentlicht. Dazu muss man sagen, er war selbst Mitglied der AfD, ist aber im Dezember 24 ausgetreten. Davor wurde ein Ausschlussverfahren von der AfD gegen ihn eingeleitet. Er soll gegen die Grundsätze der AfD verstoßen haben. Auf TikTok spricht er selbst von einem innerlichen Bruch, sogar von sektenähnlichen Verhältnissen.
Diese Partei baut in meinen Augen, so wie ich das mitbekomme, auch schon im Kleinen diktatorische Verhältnisse auf, insbesondere in Aachen, Kreis Aachen drumherum. Ich sehe, das zieht sich über ganz Nordrhein-Westfalen.
Okay, aber wie war er denn sonst so drauf? Wofür war er bekannt?
Also er nannte sich auf TikTok selbst Rechtspopulist. Ferhat Zentürk war ein Mitglied, das mobilisiert, das anheizt. Auf Social Media und auf der Straße. Außerdem war er in der Berliner Szene als Organisator rechtsextremer Demonstrationen bekannt. Bei diesen Demos waren überwiegend jugendliche Neonazis, wie die Taz berichtete. Mit dabei extreme Gruppierungen wie der Dritte Weg, Deutsche Jugend voran und Jung und Stark. Ich habe im Netz ziemlich viele Bilder von Şentürk auf diesen Demos gesehen. Er steht da oft in erster Reihe, mitten im Geschehen, zum Beispiel hinter einem Banner, auf dem für Recht und Ordnung steht. Er trägt dabei oft eine schwarze Bomberjacke, auf der in Deutschlandfarben die Wörter Recht, Ordnung und Germany stehen.
Das klingt ja erstmal recht typisch für die Szene.
Ja, stimmt. Aber bei ihm irritiert eben vor allem eins. Şentürk hat migrantische Wurzeln. Und das wirkt auf viele paradox, auch auf die Gegendemonstranten.
Wie gesagt,
also sie sind ja deutscher Migrationshintergrund genauso wie ich. Und Leute zeigen hinter ihm White Power Zeichen und sie vertreten das.
Ich habe die White Power Zeichen schon gesehen und das wird
soll ich ihnen zeigen?
Vielleicht haben die sich gegenseitig.
Mindestens 5 Leute haben White Power Zeichen gezeigt. Soll ich ihnen das zeigen?
Vielleicht haben die sich gegrüßt und das sah so aus. Es ist kalt, es kann sein, dass die Hand eingefroren ist.
Wollen Sie es sehen?
Dann zeig es Ihnen.
Ich brauche es nicht zu sehen.
Das verstehe ich einfach nicht. Sie zeigen hinter seinem Rücken White Power Zeichen und der vertretet die? Der wird doch hier verarscht.
Das sind Streitszenen von Demonstrationen, von denen es eine ganze Menge auf YouTube, X oder auch TikTok gibt.
Wir haben in der letzten Folge ja schon viel darüber gesprochen, wo und wie Rechte, Linke und oder Islamisten aufeinandertreffen. Auf der Straße, aber eben auch online. Şentürk vereint dieses Phänomen in sich. Kannst du nochmal zusammenfassen, was bei ihm entscheidend ist?
Ferhat Şentürk ist eben kein normaler Politfluencer. Er steht irgendwie zwischen den Stühlen. Besonders nachdem er sich von der AfD und der rechten Szene abgewendet hat.
Das heißt, er ist ein Aussteiger?
Ja, auf den ersten Blick könnte man das meinen, aber es ist kompliziert. Also Şentürk ist laut, trägt seine Meinung über alle Social-Media-Kanäle in die Öffentlichkeit. Es wirkt, als brauche er das Internet. Und er sucht einfache Antworten auf politische Fragen. Genau dabei überschreitet er immer wieder Grenzen.
Okay, also ein ganz schönes Hin und Her. Gestern noch rechter Agitator, heute Antifaschist?
Ja, so ganz schwarz-weiß ist es dann doch nicht. Wahrscheinlich wie bei diesem ganzen Phänomen, was wir hier betrachten. Also ich sag mal so, um das besser zu beantworten und ein klareres Bild zu bekommen, habe ich mir auch seine Seite angehört. Ich wollte wissen, war Şentürks Bruch mit der AfD eine echte Kehrtwende oder nur ein Rückzug aus gekränkter Eitelkeit? Und was ist eigentlich geblieben von seinen alten Überzeugungen?
Bruch ist da ja ein gutes Stichwort. Ich würde das jetzt mal so zusammenfassen. Erst kam also der Ausstieg aus der AfD, dann der innerliche Bruch mit der rechten Szene. Oder wie ist das zu verstehen?
Ja, also ich würde mal ganz kurz die Chronologie der Ereignisse durchgehen. Das war ungefähr so. Şentürk hat mir erzählt, er sei nach der Covid-Pandemie ideologisch näher an die AfD gerückt. Ist übrigens über TikTok auf deren Inhalte aufmerksam geworden, weil er selbst viel auf der Plattform unterwegs war. Dann ist er circa 22 der AfD beigetreten. Er hat erzählt, dass er sich dort aufgehoben, gesehen, gefühlt hat.
Ich habe auch relativ schnell angefangen, dort zu netzwerken, Menschen kennenzulernen, nach hier und dort zu gehen, Social Media zu machen, habe versucht, mich interessant zu machen, von der Masse ein bisschen abzugrenzen. Das wollten die natürlich auch. Rückblickend betrachtet ist mir die Strategie davon mittlerweile ziemlich klar. Man hat versucht, einen Menschen mit Migrationshintergrund nach vorne zu holen, damit man sich selbst so präsentieren kann, dass man selbst nicht rechtsradikal ist oder irgendwie so.
Er fand also bei der AfD eine Bühne. Irgendwann ist die Stimmung dann wohl gekippt zwischen Şentürk und der AfD. So wurde er zum Beispiel auch in Medienberichten auffällig wegen eines Vorfalls im Rahmen einer Veranstaltung der Aachener AfD-Jugend. Die wurde von Antifa-Aktivisten gestürmt. Şentürk soll dabei laut Berichten mit einem stumpfen Gegenstand auf Aktivisten eingeschlagen haben. Man muss dazu auch sagen, dass Şentürk im Umfeld von Matthias Helfferich unterwegs war, einer der kontroversesten Bundestagsabgeordneten der AfD. Er ist im Rechtsaußenspektrum zuzuordnen und hat über sich selbst gesagt, dass er das freundliche Gesicht des NS sei. Vor Şentürks Austritt im Dezember 24 lief dann außerdem noch ein Ausschlussverfahren gegen ihn. Er sollte also aus der AfD ausgeschlossen werden. Er soll gegen die Grundsätze der AfD verstoßen haben, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisverbandes. Seine Sicht der Dinge lautet da übrigens wie folgt.
Da werden auch Gründe gesucht, Parteiausschussverfahren zu geben gegen parteiinterne Gegner, die vielleicht eine Popularität haben, wo die sagen, okay, der könnte uns gefährlich werden, der könnte gewählt werden. Dann sucht man Gründe, um die Leute aus der Partei rauszuwerfen. Man erfindet Geschichten, ja.
Aber was hat sich denn seit dem Ausstieg und seit dem Bruch bei ihm persönlich geändert? Hat er sein gesamtes Weltbild umgekrempelt?
Also zumindest ist er nach seinem Ausstieg nicht mehr auf rechten Demos zu sehen. Jetzt ist er auf Pro-Palästina-Demos unterwegs. Postet dazu auch auf Social Media.
Hier war gerade eine gute Pro-Palästina-Demo. Und ich hatte auch gerade eine Diskussion mit jemandem, der ja das Vorgehen Netanjahus befürwortet hat. Den haben wir kurz argumentativ mal kaltgestellt. Von daher bitte ich euch auch alle anderen, raus auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren für Palästina.
Erst kürzlich hat er ein Bild geteilt, das die humanitäre Notlage in Gaza abbilden soll. Das Bild wurde übrigens auch ganz oft auf Social Media geteilt.
Kannst du das Bild vielleicht einmal für unsere Zuhörer beschreiben?
Ja, also das Bild ist erstmal zweigeteilt, muss man sich vorstellen. Im oberen Abschnitt stehen Menschen dicht aneinander gedrängt, hinter Gittern und warten mutmaßlich auf Essensvorräte. Das Bild ist aus der Vogelperspektive aufgenommen. Darauf steht Gaza 2025. Direkt darunter, also quasi durch eine Mittellinie getrennt, ein historisches Foto. Schwarz-weiß, aus einem nationalsozialistischen Konzentrationslager. Man sieht Häftlinge aus KZ-Lagern, ebenfalls dicht aneinander gedrängt, in einem Gang und darauf steht Polen 1945. Ja, wie gesagt, diese Collage wurde auf diversen Plattformen geteilt. Man muss dazu sagen, so wie es dort abgebildet ist, ist es natürlich aus dem Kontext gerissen und ohne nötige Beschreibung gleichgesetzt worden.
Aber Ferhat hat es einfach so gepostet?
Er hat das repostet. Im Original hat das der amerikanische Influencer Jackson Hinkle geteilt mit dem Text Zionism is a Nazi Ideology. Und Sentürk hat das Ganze dann mit der Zustimmung treffender Vergleich, jeder, der es bestreitet, sollte in Gaza landen, repostet.
Okay, also kurz zum Mitschreiben. Von rechtsextremen Demos ist er weg, aber demonstrieren findet er per se erstmal wichtig. Deshalb ja auch Influencer-Aktivist. Jetzt demonstriert er gegen die Lage in Gaza und teilt dazu seine Meinung, oder wie?
Naja, also Meinung ist in dem Fall natürlich relativ. Ich glaube, man muss dazu mehrere Dinge sagen. Also erstens, Jackson Hinkle, also der, von dem der Beitrag ursprünglich stammt und den Sentürk da geteilt hat, der ist auch so ein Fall von politischer Vermischung. Das würde jetzt zwar zu weit gehen, aber nur so viel. Er nennt sich selbst einen amerikanischen konservativen Marxist-Leninisten. Das klingt erstmal widersprüchlich. Also er gehört zu einer Bewegung, die sich MAGA-Kommunismus, also Make America Great Again, bezeichnet. Die Anhänger wollen linke Ideen wie zum Beispiel Klassenkampf mit rechten Parolen verbinden. Sie sagen, sie kämpfen gegen eine liberale Elite und wollen die Arbeiter aus allen politischen Lagern zusammenbringen.
Stichwort Elite, das grenzt ja schon so ein bisschen an Verschwörungstheorien, oder?
Genau, aber eben nicht nur das. Und damit komme ich auch schon wieder zu Sentürk zurück. Was er da nämlich einmal teilt und auch einmal mit Zustimmung versieht, ist eine visuelle Gleichsetzung von Gaza mit den Vernichtungslagern der Shoah. Der direkte Vergleich zwischen der Lage im Gazastreifen und NS-Konzentrationslagern ist eben nicht nur historisch falsch, sondern relativiert den industriellen Massenmord an 6 Millionen Jüdinnen und Juden. Und wichtig ist eben auch, solche Vergleiche sind in Deutschland unter bestimmten Umständen sogar strafrechtlich relevant, siehe Paragraph 130 Volksverhetzung.
Das heißt, das ist dann schon antisemitische Hetze?
Ja, und gleichzeitig teilt er aber eben auch andere Themen, die das eben nicht sind. Man merkt zum Beispiel, wie er mit Sprache arbeitet, wenn man sich mal seine Postings anschaut.
Wir brauchen in Aachen dringend neuen Wohnraum, der bezahlbar ist. So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wann kommt der Aufstand der Bürger gegen die Ausbeutung seitens Vermieter und Wohnungsgesellschaft? Den Vorschlag, den Kapitalismus den Kampf anzusagen, beziehungsweise ihn zu stürzen, finde ich sehr gut. Das heutige westliche kapitalistische System ist meiner Meinung nach die moderne Form der Sklaverei. Die Wahrheit, die sie verbergen. Fast alle Medien stehen unter zionistischer Kontrolle und arbeiten Hand in Hand mit der Politik. Medien, Politik, Ultrakapitalismus. Das trojanische Pferd unserer Zeit.
Das waren beispielhafte Posts von Sentürk auf X, die ein Kollege von mir mal eingesprochen hat.
Aber was meint er denn jetzt damit?
Also, er spricht zum einen von bezahlbarem Wohnraum. Das ist ja auch ein Thema, bei dem man ohne Bedenken sagen kann, da gehe ich mit. Dann wird's aber radikaler mit dem Sturz des Kapitalismus. Und dann kommen auch noch die herrschenden Eliten dazu, die allmächtig sind. Also er mischt sich da quasi einen eigenen Brei zusammen. Hier linke Kapitalismuskritik, da antisemitische Weltdeutung, Stichwort zionistische Kontrolle. Das ist ja auch ein Codewort für vermeintlich jüdische Macht über Medien, Wirtschaft oder Politik. Und genau damit habe ich ihn auch konfrontiert.
Und da kommt für mich die Fragezeichen. Was passiert da im Hintergrund? Wieso wird nicht richtig kritisiert. Und dann sehe ich Menschen, die negativ gegenüber manchen Kreisen sich äußern, dass deren politische Karriere direkt zu Ende ist. Ja, das, was ich sage, Verschwörungstheorien hört sich komisch an. Ich sage ja nicht, dass es flächendeckend ist. Ich sage ja, dass es da die Interessensgruppen gibt, die dort Hand in Hand zusammenarbeiten.
Hört sich an, als ob er da so ein bisschen ins Stocken gerät.
Ja, also wenn du mich fragst, den Eindruck hatte ich im Interview auch. Er hat da Relativierung gesucht, auch versucht, seine eigenen Aussagen abzuschwächen.
Bei dieser kruden Vermischung stellt sich doch die Frage, warum und wofür? Okay, wenn wir uns jetzt die Fragen stellen, warum und wofür Santürk das Ganze macht, sind dir da bei der Recherche, im Interview oder vielleicht auch danach Antworten gekommen?
Also aus seinen Antworten würde ich definitiv ableiten, dass Aufmerksamkeit wahrscheinlich eine große Rolle für ihn spielt. Also allein, dass er wirklich jede mögliche Plattform nutzt, das spricht ja schon dafür, dass er sich darstellen möchte, also Aufmerksamkeit will.
Bekommt er die denn auch?
Ich würde sagen, wir können ja mal kurz auf seine Sicht der Dinge blicken, weil man da, finde ich, auch merkt, dass er vielleicht sogar ein wenig stolz darauf ist, sowohl die Linken als auch die Rechten in Aufruhr zu treiben.
Ich denke, ich habe es geschafft, um beiden Seiten zu polarisieren. Ich habe es geschafft, dass Linke und Rechte sich vereinen im extremistischen Bereich gegen Santürk. Ich denke, bei den Linksextremen war es so gewesen, dass ich sie sehr polarisiert und aufgeregt habe, dass ich als Mensch mit Migrationshintergrund im rechten Spektrum so eine Position eingenommen habe, auch eine bundesweite. Ich denke, jetzt bei den Rechten ist es eher die Sache, dass sie sagen, okay, der Santürk hat uns verraten, wir haben alle auf den gehofft. Und ich war ja für viele von denen so etwas wie, die haben es in deren Kopf gesehen, wie als letzte Chance Santürk ist der Macher, der holt uns da irgendwo raus.
Also in den Kommentarspalten linker Gruppierungen auf Social Media, da liest man zum einen Spott über ihn. Zum Beispiel, der versteht seine eigene Ideologie nicht oder der ist da schon richtig am Platz bei den ganzen Pali-Nazis. Das waren so Kommentare, die ich bei Instagram gefunden hatte. Pali-Nazis, der Begriff, der spielt auf Neonazis an, die bei rechten Demonstrationen ein Palästinensertuch tragen.
Ah ja, das Palästinensertuch, die Kufia, das hatten wir ja schon in Folge 1.
Aber dass er beispielsweise ein Statement gegen Nazis setzt oder auch ein AfD-Verbot fordert, das wird ihm nicht abgenommen. Zum anderen hat Ferhat Süntürk selbst gesagt, dass Mitglieder antifaschistischer Gruppen ihn auf Social Media angeschrieben haben sollen, um ihn für sich zu gewinnen. Das ist jetzt aber allerdings eine Aussage, die so von ihm im Raum steht.
Und wie sieht das bei den Rechten aus?
Die sehen ihn als Verräter. Martin Sellner, selbst rechtsextremer Aktivist aus Österreich, nannte ihn zum Beispiel V-Mann. In einer rechten Telegram-Gruppe, in der ich außerdem mitgelesen habe, wurde Santürk als Regierungsclown oder als degenerierter Trend-Nationalsozialist bezeichnet.
Okay, aber nach dem, was er gesagt hat, bekomme ich irgendwie den Eindruck, dass ihm das gefällt, so viel Aufmerksamkeit.
Ja, ich würde sagen, den Eindruck habe ich auch. Also er scheint schon irgendwie den Drang nach Geltung zu haben. Das ist ein Track, den ich bei der Recherche über Santürk auf Soundcloud gefunden habe. Veröffentlicht unter dem Künstlername King Santürk. 10 Jahre her, das muss man auf jeden Fall dazu sagen.
Blockeskalation, Feinde werden jetzt gestochen, versprochen. Merkel, komme nicht mit Integration. Ich bin dieser Charakter, dein Arsch jetzt versucht. Sag mir, wem willst du tot? Stich den Vormann bis zum Tod. Und rechtzeitig Schiffschein, Attentäter los. Capone ist mein Idol, Osama mein Pilot.
Ja, kann man jetzt unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit sehen? Kann man aber auch lassen. Aber, und das fand ich eben wichtig, politische Statements haben schon damals eine Rolle für ihn gespielt.
Ja, und Social Media hat er dann ja auch damals schon auf mehreren Wegen genutzt.
Quasi ein halber Vlog, ein paar Sachen damals aus der Gastronomie und ein bisschen lustiger Content war das gewesen.
Im Gespräch hat er erzählt, dass TikTok die entscheidende Plattform für ihn war, um der AfD beizutreten.
Und nach dem Beitritt in die AfD habe ich den alten Content komplett gelöscht und dann einen politischen Content aufgebaut.
Das heißt, der AfD-Eintritt war dann irgendwie eine Art Türöffner für neuen Social-Media-Content?
Die Recherchen weisen auf jeden Fall darauf hin. Sein damaliger TikTok-Account mit rund 23.000 Followern wurde gebannt. Das hat er mir übrigens selbst erzählt. Auf dem ersten Video, das man jetzt aktuell auf seinem TikTok-Kanal sieht, steht in fetten gelben Buchstaben: Abrechnung mit der AfD. Davon haben wir auch schon am Anfang Ausschnitte gehört.
Das heißt, er baut sich jetzt eine neue Anti-AfD-Identität auf?
Ja, also Anti-AfD, ja, aber auch ganz Banales.
Wir haben eine Pizza Diavolo mit Hähnchenbrust und ein bisschen Knoblauch noch oben drauf. Ihr wisst, Kanaken-Move gehört immer mit dabei.
Und zwischen solchen Banalitäten dann vor allem aber auch stark emotionalisierte Sprache, radikale Rhetorik, ein bisschen Verschwörungsgedanken, ein bisschen Systemumsturz und dazwischen irgendwo bezahlbarer Wohnraum.
Okay, aber das sind ja jetzt echt viele Themen durcheinander gemischt. Da finde ich es jetzt schon schwer, den Überblick zu behalten. Lass uns doch noch einmal darauf blicken, wie jemand wie er auf seine eigene Vergangenheit blickt. Also ich meine, wie blickt er denn auf diese Vergangenheit in der rechten Szene? Ferhat Zentürk war in der rechten Szene unterwegs, war sogar in der AfD, ist dann aber ausgetreten. Wie blickt er denn selbst auf die Zeit zurück?
Also zum einen räumt er Fehler ein.
Klar entwickelt man irgendwann eine Toleranz gegenüber auch rechtsextremen Gedanken. Gut, wenn man in diesen Kreisen drin ist, ja, ist, ne, das kommt dann irgendwann. Ne, wenn man sagt, millionenfache Remigration, ja, ist ein normaler Gedanke, ist ja nicht verkehrt. Ne, dann zählt man die einzelnen Sachen auf und kommt dann dazu. Rückblickend betrachtet, klar haben wir auch Grenzen überschritten. Klar habe auch ich Grenzen überschritten. Ferhat Zentürk besteht aus Fehler machen und später daraus lernen oder versuchen daraus zu lernen. Das ist so.
Und zum anderen bezeichnet er die Demo-Teilnehmer auch als Nazis.
Das waren natürlich Hardcore-Nazis. Ich hätte in diesem Moment zwei Sachen tun können. Das erste wäre die abbrechen, weggehen von dort. Die zweite Sache, das Ding durchziehen. Ich habe mich zum Durchziehen der Angelegenheit entschieden und wollte dort keinen Rückzieher machen. Rückblickend war das ein großer Fehler. Ich hätte mich da abgrenzen sollen und gehen sollen. Aber ich wollte da auch keine Schmach oder eine Niederlage oder einen Rückzieher oder irgendwas tun. Ich habe gesagt, okay, ich ziehe das durch und versuche dort die Themen zu setzen. Ja, dann die folgenden Demonstrationen wurden ja auch größer. Ich habe mir dadurch natürlich mehr Publikum erhofft.
Das ist ja einerseits eine Erkenntnis, die er da mutmaßlich hat. Aber kannst du das, was Zentürk da sagt, noch einmal in den genauen Kontext setzen?
Also er sagt es ja selbst. Es ging ihm um Publikum. Vielleicht ist das sogar der springende Punkt. Zentürk spricht da ja vom Durchziehen der Angelegenheiten. Im Kontext der Demos bedeutet das aber eben konkret rechtsextremes und nationalsozialistisches Gedankengut zu tolerieren oder eben darüber hinwegzusehen. Das ist eine Entscheidung und die hat er getroffen. Auf diesen Demos wurden rechtsextreme Parolen wie zum Beispiel Remigration oder Freiheit, Heimat, Tradition, Multikulti ist Kastration skandiert. Außerdem wurde auch das White Power Handzeichen gezeigt.
Von dem White Power Zeichen haben wir ja auch in dem kurzen Ausschnitt am Anfang der Folge schon was gehört. Da wird Zentürk auf der Demonstration doch darauf aufmerksam gemacht, wie er als Deutscher mit Migrationshintergrund mit Menschen Hand in Hand laufen kann, die solche Gesten offen zeigen. Also kannst du vielleicht noch mal kurz einordnen, was dieses Zeichen genau bedeutet?
Das White Power Zeichen ist eine Geste, die mit der Hand, also mit den Fingern geformt wird. Sieht ungefähr aus wie das Zeichen beim Tauchen für alles gut. Das gilt als eindeutiges Erkennungszeichen in der rechtsextremen Szene. Ordnet übrigens auch der Verfassungsschutz genauso ein. Es klingt in diesem Kontext natürlich völlig absurd, dass Zentürk von einer Niederlage oder Schmach spricht, wenn es darum geht, sich eben von solchen Symbolen abzugrenzen. Und bei all dem muss man sich natürlich die Frage stellen, kann man Zentürk wirklich abnehmen, das nicht gesehen oder gehört zu haben? Und genau deshalb wollte ich eben abschließend noch die Meinung eines Experten hören. Dr. Nikolaus Lelle, Antisemitismus-Experte von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Der hat mir meine Zweifel bestätigt.
Da sieht man schon relativ deutlich, mit wem man es da zu tun hat. Durch Schilder, durch Symbole, durch Codes, durch die Klamotten. Also so zu tun, als würde man, hätte man nicht verstanden, dass das knallharte Neonazis sind zu weiten Teilen oder autonome Nationalisten, die sich da versammelt haben, halte ich für ein Entlastungsnarrativ, ehrlich gesagt.
Und das Wegschauen bezieht sich ja auch auf Teile der Demos, auf denen Zentürk jetzt mitläuft, den Pro-Palästina-Demos.
Genau dasselbe gilt meiner Ansicht nach auch für die 7. Oktober-Proteste. Also so zu tun, als würde man nicht verstehen, dass man es da mit islamistischen Kadern zu tun hat, ist ein Entlastungsnarrativ. Die Leute verstecken sich nicht. Weder die Linken noch die Islamisten noch die Rechtsextremen verstecken sich an diesen Orten. Die gehen ja auf die Demonstration, weil sie zeigen wollen, wes Geistes Kind sie sind. Das heißt, man muss schon weggucken, um nicht zu sehen, mit wem man es da zu tun hat.
Diese Einschätzung von Dr. Lelle, dass man eben schon bewusst wegschauen muss, um diese extremen Ansichten nicht zu sehen, wie Zentürk das eben macht, das finde ich am Ende der Folge schon nochmal wichtig zu erwähnen.
Was nimmst du denn aus dem Gespräch mit Sentürk mit? Welcher Eindruck bleibt dir?
Also ich muss sagen, das Gespräch, das war in jedem Fall aufschlussreich. Vor allem im Hinblick auf Widersprüche auf der einen Seite und Selbstinszenierungen auf der anderen Seite. Was für mich aber trotzdem bleibt, ist ein Gefühl von, wie kann das eigentlich sein? Das Bild, das Ferhat Sentürk mir im Gespräch vermittelt hat, das unterscheidet sich nämlich schon deutlich von dem, was er online zeigt. Im Gespräch hat er sich stellenweise kontrolliert gezeigt, räumte Fehler ein, aber, und das ist ein großes Aber, gerade wenn ich dann immer wieder auf seine Posts geblickt habe, Stichwort Verschwörungserzählungen und eben auch diese starken Geschichtsrevisionierungen, die er da teilt, gepaart mit nachvollziehbaren Forderungen wie bezahlbare Mieten oder Frieden für alle Menschen, dann wirkt er auf der einen Seite nicht besonders glaubwürdig und andererseits muss ich sagen, vor allem opportunistisch.
Für mich klingt das auch nach diesem Baukastensystem, von dem Thomas Haldenwang, ehemals Chef des Verfassungsschutzes, in Folge 1 ja schon gesprochen hatte. Der hatte uns erklärt, viele bauen sich ja die Welt so, wie sie ihnen gefällt, so nach dem Motto. Und das meint er eben in Bezug auf politische Positionen. Also links, rechts, völkisch, liberal, you name it, alles in einem Topf. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
Klar, vor allem, wer will denn keine bezahlbaren Mieten? Wer wünscht sich denn keinen Frieden? Und ja, viele sind unzufrieden mit der Politik.
Und das trifft ja auch den Nerv der Zeit, dass Menschen eben wollen, dass Themen angegangen werden. Ich meine, gerade auf Social Media findet sich da ja eine riesige Bühne für.
Ja, und vor allem aber solche Anliegen zusammenzubasteln und als Deckmantel zu nutzen, um Hetze und Verschwörungsdenken zu verbreiten, das macht es eben nicht harmloser, sondern im Gegenteil. Und ich will hier wirklich nicht pauschalisieren, weil nicht jede Aussage von Sentürk muss man so bewerten. Aber unterm Strich tut es eben nichts zur Sache, wenn der Großteil seiner Aussagen einfach rote Linien überschreitet. Da kann man eben nicht sagen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Das war ein ganz schönes Hin und Her. Elena, vielen Dank für deine Einordnungen und dass du versucht hast, dieses ja doch ziemlich vielschichtige Phänomen etwas zu entwirren und vielleicht auch ein bisschen zu entzerren.
Danke.
Und in der nächsten Folge von Radikal Viral wollen wir eine Antwort auf die Frage finden, ob sich Geschichte vielleicht sogar wiederholt. In Folge 3, der Rückblick, nehmen wir Lebenswege aus der Vergangenheit unter die Lupe. Und nun mal vorweg als Spoiler, wir schauen uns das Beispiel von Horst Mahler an. Vom linksextremen Antiimperialisten zum rechtsextremen Holocaustleugner. Wir fragen uns, welche Mechanismen der Querfront können wir daraus ableiten? Wenn euch dieser Podcast gefällt, teilt ihn gerne, abonniert ihn und gebt uns Feedback. Und besucht unser Projekt auf radikalviral.de. Dort findet ihr weitere Informationen. Das war Folge 2, der Grenzgänger. Von Radikal Viral, was die Extreme eint. Vielen Dank fürs Zuhören. Redaktion: Elena Blüm, Marlene Weke und Franziska Nocke.